Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des ersten Chronikbuches fort. David als König Israels steht hier auf dem Programm. Nach seinem Herrschaftsantritt widmet er sich der neuen Hauptstadt Jerusalem. Es kommt ihm darauf an, Gott den Platz einzuräumen, der ihm zukommt. Man könnte es auch so ausdrücken, David macht von sich reden dadurch, dass er als König Dinge in Angriff nimmt, die lange vernachlässigt wurden. Dazu gehören dann auch militärische Aktionen gegen die Feinde Israels. Dass David diese Dinge angeht, hat seinen Grund in seinem Verhältnis zu Gott. Das wird nun konkret ausgeführt in Kapitel 18 und 19 im ersten Buch der Chronik. Davids Kriege. Beim Hören dieser Überschrift wird bestimmt jemand von Ihnen sagen, bisher haben Sie betont, dass die Chronikbücher Gottes Standpunkt darstellen. Wie passen Kriege in eine Auslegung wie diese? Ich gehe davon aus, dass diese Frage sicherlich viele Menschen beschäftigt. Darum werde ich zunächst dazu ein paar grundlegende Aussagen machen. Im Neuen Testament hat Jakobus die Frage gestellt, wo kommen die Kriege her? Er hat aber nicht nur die Frage gestellt, sondern gleich auch die Antwort dazu gegeben. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 1 und 2. Mit anderen Worten, der Grund für Krieg ist im sündigen Herz des Menschen zu suchen. Es ist sehr leicht, gegen Krieg zu protestieren, aber wir werden das Ausbrechen von Kriegen nicht dadurch verhindern, dass wir dagegen protestieren. Der Protest mag sogar einen einzigen Krieg möglicherweise beenden. Doch ein anderer wird dann sicherlich wieder irgendwo anders ausbrechen. Das Grundproblem liegt in den sündigen Herzen der Menschen verborgen. Der Herr Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen und hat gesagt, wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Lukas 11, Vers 21 und 22. Warum hat er dies gesagt? Weil es eben Feinde gibt. Wir leben nicht in einer idealen Welt. Friede auf dieser Erde wird nur der Friedefürst bringen können. Bis er aber kommt, sollten wir schon auf der Hut sein. Gleich nachdem der Mensch gesündigt hatte, sagte Gott zur Schlange, »Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.« 1. Mose 3, Vers 15. Und an dem Geschehen lässt sich nichts mehr ändern. Es wird so lange Kriege geben, bis die Sünde in dieser Welt, bis alle Niederträchtigkeiten entfernt worden sind. Das Problem für all das ist die Sünde. Wie stellt sich das nun im ersten Buch der Chronik dar mit den Kriegen, von denen dort berichtet wird? David erhält von Gott Segen, und infolgedessen hat er Feinde um sich herum bekommen. Solange er nur ein netter, unbedeutender König war, ein Stammeskönig, haben sie ihm wenig Beachtung geschenkt. Gott lässt uns wissen, dass sogar dieses Königreich Davids in einer Welt existierte, in der es Kriege gab. Da Sie und ich ja ebenfalls in solch einer Welt leben, kann es gut sein, wenn wir unsere Türen verschlossen halten. Bei uns und anderswo ist Kriminalität eine Auswirkung der Sünde in den Herzen der Menschen. Lassen Sie uns nun Davids Kriege betrachten. Die Völker, die hier erwähnt werden, waren bereits seit Jahrhunderten die Feinde der Israeliten. Sie griffen immer an, wenn das Volk Israel schwach erschien. In 1. Chronik 18, Vers 1 bis 4 heißt es, »Danach schlug David die Philister und demütigte sie und nahm Gad und seine Ortschaften aus der Philister Hand. Auch schlug er die Moabiter, so dass die Moabiter David untertan wurden und Abgaben brachten. Er schlug auch Hadad-Eser, den König von Zobah, bis Hamat hin, als er auszog, seine Macht aufzurichten am Euphratstrom. Und David gewann ihm ab 1000 Wagen, 7000 Reiter und 20.000 Mann zu Fuß. Und David ließ alle Wagenpferde lähmen und behielt 100 übrig. Warum ist David so mit den Pferden umgegangen? Weil Gott seinem Volk gesagt hatte, ihr König sollte die Anzahl seiner Pferde und Frauen nicht vergrößern. Später hat sich sein Sohn Salomo sehr dem Pferdegeschäft gewidmet. David aber tat dies zuvor also nicht. Dabei ging es im Übrigen um die Kriegsbeute. Weiter mit den Versen 5 und 6, wo von Israels nördlichem Nachbarn Syrien die Rede ist. Und die Aramäer von Damaskus kamen, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. Aber David schlug von den Aramäern 22.000 Mann und setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. Und so wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Tribut. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Das hier so bezeichnete Aramäerreich ist ein anderer Name für Syrien. Eine bemerkenswerte Aussage. Der Herr half David, wo er auch hinzog. In Vers 7 und 8 heißt es dann: Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadad-Esers Gefolge gehabt hatte, und brachte sie nach Jerusalem. Auch nahm David aus den Städten Hadad-Esers, Tibhat und Kun, sehr viel Kupfer. Davon machte Salomo das kupferne Meer und die Säulen und kupfernen Gefäße. Das Material, aus dem später Salomo den Tempel baute, wurde bereits hier von David erbeutet. Ich denke, bis zum Zeitpunkt von Davids Tod kontrollierte Israel den gesamten damaligen Goldmarkt. Das Gold befand sich dort in Jerusalem. Dann erfahren wir auch noch, dass der König von Hamat eine Anzahl von Dankesgeschenken an David schicken ließ, denn dieser hatte einen gemeinsamen Feind besiegt. Vers 9. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadad-Esers, des Königs von Zoba, geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüßen und ihm Segen wünschen, dass er mit Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Toi führte Krieg mit Hadad-Eser. Und Hadoram brachte mit allerlei goldene, silberne und kupferne Gefäße. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, wie auch das Silber und Gold, das er den Heiden genommen hatte, den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern. 1. Chronik 18, Vers 9 bis 11. David wird der Sieg über all diese alten Feinde der Israeliten geschenkt. Er besiegt hier alle die, gegen die sie zu den Zeiten kämpfen mussten, als Israel schwach war. Um König über ein Land wie Israel zu werden, musste man damals zunächst die Feinde vertreiben. Weiter mit Vers 12. Und Abishai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, 18.000 Mann. Und David setzte Statthalter in Edom ein, so dass alle Edomiter David untertan waren. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. 1. Chronik 18, Vers 12 und 13. Es heißt hier wieder, der Herr half David. Wie hilft er heute? Wer als Kind Gottes lebt, hat heute ebenfalls Feinde. Uns wird aber gesagt, wir sollen die Waffenrüstung Gottes ergreifen. Unser Feind besteht nicht aus Fleisch und Blut. Unser Feind ist ein geistlicher Feind. Paulus betont das in Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. In dieser Situation leben Sie und ich heute. Und damals? Wir erfahren am Schluss von Kapitel 18 noch etwas über Davids Beamte. So regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs, und Abimelech, der Sohn Abjatars, waren Priester. Schafschar war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Und die Söhne Davids waren die ersten an der Seite des Königs. 1. Chronik 18, Vers 14 bis 17. David organisiert also seinen Staat, und das sollte im kleineren Maßstab natürlich auch für uns gelten. Wie ist Ihr Leben denn organisiert, könnte ich Sie fragen. Der Gedanke, dass ein Christ einfach nur herumsitzt und Däumchen dreht, dass er bei allem, was ihm begegnet, Kompromisse schließt, ist jedenfalls ein vollkommen falscher Gedanke. Wir müssen als Christen für alles, was richtig ist, eintreten. Einmal habe ich einen Pastor auf dem platten Land im Bundesstaat Georgia sagen hören, viele Menschen bleiben lieber an Ort und Stelle stehen, statt sich auf die Verheißungen Gottes zu verlassen. Leider ist dies wahr. Wir haben in unserem persönlichen Leben mit geistlichen Feinden zu rechnen, und die müssen überwunden werden. Und zwar auf die von Gott gebotene Art und Weise. Es folgt dann in Kapitel 19 ein Abschnitt über den Krieg mit den Ammonitern und den Syrern. Das 19. Kapitel berichtet uns nun von einem Ereignis, das uns zeigt, Gott hat einen Sinn für Humor. Außerdem erfahren wir dann noch, dass David ein Hitzkopf war, aber trotzdem versuchte, in Frieden zu leben. In Vers 1 wird zunächst berichtet, und danach starb Nachasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner Statt. Die Ammoniter waren ebenfalls Feinde der Israeliten gewesen. David wollte aber mit ihnen keinen Krieg führen. David musste sich ohnehin fast sein ganzes Leben lang verteidigen. Und, wie wir bereits gesehen haben, wird sich auch ein Kind Gottes heute die meiste Zeit verteidigen müssen. Wie aber kann das konkret aussehen? Im letzten Kapitel habe ich es bereits erwähnt. Uns wird gesagt, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anlegen. Für was brauchen wir sie? Zum Marschieren? Nein, wir sollen sie anlegen, um bereit zu sein. Das ist das Wichtige. Leider ist zu vermuten, dass nur wenige Christen in der geforderten Weise kampfbereit sind. Zurück zu David und seine Verteidigungsmaßnahmen. Um eine alte Gefälligkeit zu begleichen, schickt David jetzt eine Trostbotschaft an Hanun, nachdem dessen Vater gestorben war. Vers 2 spricht von Davids Entschluss dazu. Da dachte David, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen, und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Passen Sie auf, was dann geschah. In Vers 3 heißt es dann, und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen zu Hanun, ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht vielmehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen? Diese Männer äußern eine schwere Beschuldigung. Offensichtlich sind es junge Männer, die sich um den König scharen. Sie sagen, David ist nicht dein Freund. Er war nicht der Freund deines Vaters. Diese Männer hat man als Spione zu uns ausgesandt. Und passen Sie auf, was dann mit Davids Botschaftern geschieht. Vers 4. Da nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. Sie wurden also geschoren. Das war eine Schande für einen Juden, der noch nicht einmal seinen Bart scheren durfte. Um sie vollkommen zu erniedrigen, wurden ihre Uniformen auch noch abgeschnitten. Sicher können Sie sich vorstellen, wie sich diese Männer gefühlt haben. Zu dieser Zeit gab es schließlich noch kein FKK und sie waren somit in große Verlegenheit gebracht worden. Natürlich war dies eine Beleidigung, die man nicht ignorieren konnte. Außerdem war David ja ein Hitzkopf. Doch in Vers 5 wird uns mitgeteilt, und sie gingen weg, und man berichtete David über die Männer. Er aber sandte ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Diese Männer sind offenbar so sehr erniedrigt worden, dass ihnen die Rückkehr nach Jerusalem nicht mehr möglich war. Deshalb traf sich David in Jericho mit ihnen. David ermutigte sie, so lange zurückgezogen zu leben, bis ihre Bärte wieder gewachsen waren. Natürlich würden sie auch neue Uniformen bekommen. Die Ammoniter hatten davon gehört, was David gesagt hatte, als er erfuhr, wie seine Botschafter behandelt worden waren. In Vers 6 steht, Als aber die Ammoniter sahen, dass sie bei David in Verruf gekommen waren, sandten Hanun und die Ammoniter 1000 Zentner Silber, um Männer mit Streitwagen und Reiter anzuwerben in Mesopotamien, im Aramäerland von Maacha und Zoba. Nicht David wollte also einen neuen Krieg anfangen, sondern dieser neue König der Ammoniter bereitete sich hier auf einen Krieg vor. Er wollte wohl zeigen, dass er David vom Thron stürzen könnte. Meiner Meinung nach war es dies, was er im Sinn hatte, als er Davids Botschafter demütigte. Nun wirkt er eine Armee aus Syrern an, die ihm beim Sturz Davids helfen sollten. Vers 7. Und sie warben 32.000 Männer mit Streitwagen an und den König von Maacha mit seinem Volk. Die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und die Ammoniter sammelten sich auch aus ihren Städten und kamen zum Kampf. David hört davon und wird aktiv. So berichten die Verse 8 bis 10. Als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, dass vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer. 1. Chronik 19, Vers 8 bis 10. Die Syrer hatten die beste Armee. Somit musste Davids Verteidigungsminister Joab seine besten Soldaten aus seiner Armee auswählen und sie gegen die Syrer aufstellen. Von zwei Seiten drohte Gefahr. Die Syrer kamen aus dem Norden und die Ammoniter aus dem Süden. Weiter mit Vers 11 und 12. Das übrige Kriegsvolk aber tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten, und sprach: Wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, will ich dir helfen. Joabs Strategie war sehr geschickt. Er sagte seinem Bruder, dass sie sich gegenseitig helfen würden, sollte einer in Gefahr kommen zu verlieren. Sie würden ihre Truppen verstärkt an solchen Plätzen stationieren, wo der stärkste Angriff zu vermuten wäre. Dies war eine gute Strategie. Im amerikanischen Bürgerkrieg ist diese Strategie übrigens von beiden Gegnern eingesetzt worden. In Vers 13 sagt Joab dann: Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war, gegen die Aramäer zu kämpfen. Und sie flohen vor ihm. 1. Chronik 19, Vers 13 bis 14. Joab war ein echter Mann des Militärs, ein wahrer Soldat. Wahrscheinlich wurde er einst von David ausgebildet. Er und David gehörten damals offensichtlich zu den ranghöchsten Soldaten. In Vers 15 steht, was nach der Flucht der Syrer geschehen ist. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor seinem Bruder Abishai und zogen in die Stadt. Joab aber kam nach Jerusalem. Joab kam nach Jerusalem, um dort Bericht zu erstatten. Vers 16 berichtet die weitere Entwicklung. Als aber die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen. Und Schobach, der Feldhauptmann Hadad-Esers, zog vor ihnen her. Das führte dazu, dass sie nach Verstärkung riefen. Was dann passierte, ist in den Versen 17 bis 19 zu erfahren. Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan. Und als er an sie herankam, rüstete er sich gegen sie. Und David stellte sich gegen die Aramäer zum Kampf, und sie kämpften mit ihm. Aber die Aramäer flohen vor Israel, und David vernichtete von den Aramäern 7000 Wagen und tötete 40.000 Mann zu Fuß. Dazu tötete er Schobach, den Feldhauptmann. Als aber die großen Hadad-Esers sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und wurden ihm untertan. Und die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen. David wollte keinen Krieg führen. Vergessen wir nicht, hier ist der Standpunkt Gottes über die Situation dargestellt. Er macht es ganz eindeutig. David wollte mit den Ammonitern Frieden schließen. Er wollte nicht gegen sie kämpfen. Als er aber sah, dass eine Armee gegen ihn angetreten war, sandte er seinen Strategen Joab und die feindlichen Truppen flohen. Das hat den Krieg aber nicht beendet. Der Feind holte Verstärkung und stellte sich zusammen mit den Verbündeten gegen Israel. Diesmal führte David selber den Kampf an. Und ich darf Ihnen dazu sagen, wenn David das Volk Israel in den Krieg geführt hat, dann nahm er das Risiko eines Krieges auf sich, um zu siegen. Für jedes kriegführende Land ist es deprimierend, wenn es das Ziel, nämlich den Sieg, nicht mehr vor Augen hat. Besser gesagt, es ist eine Tragödie. Wir sollen keine Kriege führen, nur um des Krieges willen. Die Amerikaner sind in äußerst tragische Situationen gekommen, weil sie Kriege geführt haben, ohne den Sieg vor Augen. Hätten sie gekämpft, um zu gewinnen, dann hätten wohl nicht so viele tausend Menschen sterben müssen. Wir leben hier und heute in einer von Sünde geprägten Zeit. Es ist einfach eine brutale Welt. Es ist eben eine gemeine Welt. Wenn man dazu Robert Browning zitieren möchte, klingt das so: Gott befindet sich in seinem Himmel und auf der Erde ist alles in Ordnung. Aber dann zitieren sie nichts von dem, was uns die Heilige Schrift lehrt. Hier nur erfahren wir, was Gottes Standpunkt ist. Mit dieser Welt ist eben nicht alles in Ordnung. Wir leben in einer freizügigen Gesellschaft. Es ist eine Zeit des Lasterhaften. Ehrlichkeit, Integrität oder Aufrichtigkeit unter den Menschen gibt es scheinbar nicht mehr. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass wir in einer Welt voller Sünde leben. Das Recht sollte vollstreckt und Kriminelle verurteilt werden. Gott sagt uns heute: Solange wir in einer Welt wie dieser leben, dient eine starke, zur Verteidigung bereite Haltung dazu, der gegenwärtigen Lage Herr zu werden. Für einen Christen heißt das, geistlich gewappnet zu sein und sich gut im Wort Gottes der Bibel auszukennen. Wir erfahren hier eine Sichtweise Gottes, die sehr interessant ist. Wir haben es im 18. und 19. Kapitel des ersten Buchs der Chronik zu tun mit der Geschichte von König David. Auch in seinem Umgang mit den Feinden Israels zeigt sich, genauso wie zuvor im Umgang mit der Bundeslade, dass er bereit war, nach Gottes Willen zu fragen. So ließ er sich nicht aus egoistischen Motiven auf einen Krieg ein. Unter seiner Herrschaft lebte sichtlich Israel im Segen Gottes. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht Kapitel 20 und der erste Teil aus Kapitel 21 aus dem ersten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.